Erwerbslos werden in dieser Zeit vor allem ehemalige Leibeigene, Landarbeiter, deren Schollen nicht ertragreich waren, sogenannte Menschen mit Behinderungen und viele mobile Arbeitskräfte, die eben das, was sie können, nicht nur in ihrer eigenen Stadt oder in ihrer eigenen Gemeinde anbieten können, sondern reisen müssen, um ihre Arbeitskraft anzuwenden. Gerade diesen Letzteren, diesen sogenannten fahrenden Volk oder fahrenden Arbeitskräften, wurde in dieser Zeit zunehmend misstraut. Aus dieser Zeit stammt die Entwicklung des Stereotyps von den wahren Armen und den falschen Bettlern. In Städten und größeren Gemeinden werden zur Überwachung dieser vielen Armen, zu ihrer Niederhaltung und Disziplinierung Armenvögte eingesetzt. Diese Armenvögte sollten zur damaligen Zeit über die eigenen, die sogenannten eigenen Armen und die fremden Bettler wachen. Als Lohn erhielten sie Naturalien vom Gemeinwesen. Was machten sie? Also die haben vor allem so eine Art Bürgerwehren zusammengestellt aus anderen Armen, um eben Erwerbslose und Arme ihres Gemeinwesens zu bewachen, anzuzeigen oder einer Bestrafung zuzuführen. Die ärgste Bestrafung in der damaligen Zeit war das Stäupen und das Ausweisen vor die Mauern der Stadt, also Extramural hieß das. Im Fokus der Aufmerksamkeit standen aber vor allem diese armen Menschen, die von außerhalb in die Städte kommen und sich dort verdingen wollten. Ihnen wurde grundlegend unterstellt, dass sie nur in die Städte kamen, um die ersten Formen von spezifischen Armenleistungen in Anspruch zu nehmen. Sowas kennen wir ja heute auch. Später ist daraus die rassistische Verfolgung von sogenannten FremdarbeiterInnen oder sogenannten AusländerInnen in den jeweiligen europäischen Inländern entstanden. Erwerbslose wurden in der damaligen Zeit 1534 bis 1610 ungefähr auch weiterhin streng bestraft für kleine Diebereien, für Ausgraben von Kartoffeln und anderen Pflanzen, aber auch für die Wilderei. Erwerbslose wurden in dieser Zeit auch bereits teilweise gezüchtigt, also körperlich gezüchtigt, öffentlich gedemütigt oder zum Beweis ihres Arbeitsvermögens in Wassermühlen gesperrt. Sie mussten dort bei einfließendem Wasser ein Wasserrad treten, damit sie nicht ertranken. Auf diese Weise sollten sie ihre Arbeitsfähigkeit präsentieren. Diese Methoden, diese frühen Methoden, können bereits als Arbeitserziehungsmaßnahmen verstanden werden. In dieser Zeit, also um 1530 in England, ab 1609 in Deutschland, datieren auch die ersten offenen bzw. teilweise halbgeschlossenen Formen von Arbeitshäusern. Zweck des Umgangs mit Erwerbslosen war neben der Abschreckung in dieser Zeit vor allem die Niederhaltung von Rebellionen und Revolten und die Zuführung von Arbeitskräften, also für private Unternehmer, in diese ersten Formen der Arbeitshäuser.
Anne Alex aus Berlin hat hier zwei Beispiele aus der Binnengeschichte des Kapitalismus gegeben, wie Erwerbslose da mit Repression bedacht worden sind. Das waren hier zwei Beispiele aus dem 16. 17. Jahrhundert. Nach Anne Alex hat das aber schon begonnen im 11. und 12. Jahrhundert. Und das Schlimme ist, dass das eigentlich nie aufgehört hat, dass das eigentlich eine Kontinuität des Kapitalismus, der kapitalistischen Geschichte ist, dass da Arbeitslose, Erwerbslose, dass die immer wieder stigmatisiert werden, immer wieder verfolgt werden, immer wieder mit Repressionen bedacht werden. Das spitzt sich dann in der Industrialisierung dann nochmal zu. Wir wissen, dass Erwerbslose, Arbeitslose, dass die im Dritten Reich als sogenannte Asoziale verfolgt worden sind. Und das ist übrigens auch eine Sache, die ganz lange nicht aufgearbeitet worden ist und wo es auch viele Kontinuitäten dann in der Nachkriegszeit gegeben hat. Wir wollen hier den Faden auch gleich wieder aufnehmen und wollen weiter Anne Alex zuhören, wollen mit ihr zusammen aber einen Blick auf die Gegenwart werfen und uns mit Hartz IV beschäftigen. Vorher gibt es eine passende Musik, nämlich den Arbeitslosenmarsch. Musik.
Eins, zwei, drei, vier Arbeitslose sehnen mir nicht gehört Kadosch im Land. In Fabrik dem Hammer glanz, liegen Kehl im Kalt vergessen. Es nimmt der Schaber sich schon fressen, gehen mir rum in Gas. Wie die Queer im Bus und Pass, wie die Queer im Bus und Pass. Eins, zwei, drei, vier Arbeitslose sehnen mir ohne Baguette, ohne Heim. Unser Bett ist Erdenleim. Hat noch wer was zu genießen? Teilt man sich mit jedem Biesen. Wasser will ich mir im Wein gießen, mir in sicher rein, gießen mir in sicher rein. Eins, zwei, drei, vier Arbeitslose sehnen mir jahrelang die Arbeit schwer ungeschafft als mehr und mehr heißer Schlösser, Städtenländer fahre Heifel, Leverschwender unser Leut, der Fahr ist was Hungerneut und arbeitlos Hungerneut und arbeitlos. Eins, zwei, drei, vier Rottesäu marschieren wir Arbeitlose Schritt nach Schritt und wir singen sicher Lied von Land der Welten nahe, wo es leben Menschen freie, arbeitlos ist kein Schumant in dem nahen freien Land, in dem nahen freien Land.
Ihr habt hier eben schon Anna Alex gehört, die mehrere Beispiele aus der Geschichte genannt hat, wie schon vor dem Neoliberalismus und vor Hartz IV Erwerbslose mit Kontrolle und Repression überzogen worden sind. Sie hat da unter anderem die Arbeitshäuser genannt, in die Erwerbslose im 16. Jahrhundert eingesperrt worden sind. Und sie hat als Funktion dieser Arbeitshäuser genannt, Disziplinierung, Abschreckung und die Zuführung von Arbeitskräften an private Unternehmer. Und auch wenn es dann historischen Unterschied gibt, könnte man sagen, mit diesen Funktionen, mit diesen drei Stichwörtern ist eigentlich auch schon Hartz IV in den Grundzügen beschrieben. Anna Alex hat gezeigt, dass die Stigmatisierung und Repression gegen Erwerbslose nicht erst mit Hartz IV in die Welt gekommen ist. Im Gespräch mit Radio Korax hat sie geschildert, was gegenüber diesen historischen Vorläufern dennoch das Neue an Hartz IV ist.
Also insgesamt, wenn man sich Sozialgesetzbücher anguckt, 1 bis 12, wird deutlich, dass es sich beim Sozialgesetzbuch 2, also Hartz IV, um ein Sondergesetz handelt. Meines Erachtens ist dies durch folgende Merkmale gekennzeichnet. Hartz IV wurde ja damit beworben, dass die Leute eine wesentlich höhere Regelleistung erhalten würden. Also damals waren es 2005 einmal 345 Euro für die Leute in neuen Bundesländern beziehungsweise 348 Euro für die Leute aus den alten Bundesländern. Was wurde hier überhaupt gemacht? Also von den Verwaltungen wurde das so geregelt, dass der damalige Eckregelsatz, der höchste war das 297 Euro in Berlin, Hamburg und München. Der wurde durch 145 beziehungsweise 148 Euro aufgestockt, damit es auf diese 345 oder 48 Euro kam. Und diese kleinen Differenzen, 145 und 148 Euro, sollten eigentlich die einmaligen Beihilfen des Bundessozialhilfegesetzes ersetzen. Aber wir haben damals schon von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Sozialhilfeinitiativen gesagt, dass die einmaligen Beihilfen damit sozusagen eingedampft wurden. Denn nach Selbstversuchen hat durch diese Gestaltung der Regelleistung und der Gesamtgeldleistung damit ein Vater mit Kind pro Jahr 1360 Euro verloren und eine Einzelperson 960 Euro pro Jahr. Also einmalige Beihilfen konnte man damals bekommen, wenn der Kühlschrank kaputt war, Neuersatz des Kühlschranks, Waschmaschine, Beihilfen zu Familienfeiern, Zuschuss zum Kauf einer Aktentasche, Kauf eines Fernsehs und so weiter. Gab es ganz viel. Also es ist unterm Strich eine Senkung der Gesamtleistung. Ein zweiter Punkt, den ich sehen würde, wäre der, dass es in der Sozialhilfe diese Darlehen, die es ja auch heute gibt, sehr oft verbunden waren mit einer Nulltilgung. Das heißt, dass sie nicht zurückzahlen brauchen. Es gab auch keine Schuldenaufrechnung durch das Amt, so wie es heute der Fall ist. Eine neue Qualität in dem heutigen Gesetz ist auch, dass Arbeitslosengeld II-Beziehende in der Bedarfsgemeinschaft für fremde Kinder zahlen, etwa die der Freundinnen und Freunde. So etwas gab es überhaupt nicht. Das ist auch mit dem Grundgesetz eigentlich unvereinbar. Das weitere neu in dem Gesetz ist, da kann man sich jetzt streiten, ob es positiv oder negativ wirkt, die Einführung der neuen Kategorie der Erwerbsfähigkeit. Hiermit werden innerhalb von Feststellungsverfahren festgestellt, ob Menschen bis zu 3 Stunden oder bis zu 6 Stunden oder bis zu 8 Stunden erwerbstätig sein können. Und wenn sie nur bis zu 3 Stunden erwerbsfähig sind, kann der Sozialleistungsbezug im SGB II beendet werden und sie können in das Sozialgesetzbuch 12, Grundsicherung bei Erwerbsminderung und im Alter, teilweise in Verbindung mit dem Rentengesetz SGB VI, Erwerbsminderungsrente, überführt werden. Hiervon wurde auch seit 2006 rege Gebrauch gemacht und es gab massive Ausgrenzungen aus dem Leistungsbezug, insbesondere durch Psychiatrisierungen. Hierzu habe ich auch von 2006 bis 2013 untersucht und auch publiziert. Also man kann sagen, in jedem Jahr hat es massive Steigerung von Anzahlen von Leuten gefunden, die zu so einer sozialmedizinischen oder psychiatrischen Begutachtung auch eingeladen wurden. Das Gesetz hatte von der Wirkung her vor allem, und das war auch eine Zielstellung des Gesetzes in seiner Begründung damals, die Beseitigung der Augenhöhe bei Lohnaushandlungen zur Folge, weil ja durch den Zwang zur Arbeit und die dahinter lauernden Sanktionen, also beinahe jede Arbeit bis zur Grenze der Sittenwidrigkeit angenommen werden musste. Meines Erachtens ist es auch eine neue Qualität, weil das Prinzip der Sicherung der Wohnung aufgegeben wurde und die Freizügigkeit bei der Anmietung einer neuen Wohnung eingeschränkt wurde. Also hier mit dem letzten meine ich hauptsächlich, dass heutzutage von Schimmel befallene Quartiere oder gewaltbelastete Quartiere keinen Umzugsgrund mehr darstellen. Das war früher der Fall. Und siebtens, was man auf jeden Fall sagen muss, gehört zur neuen Qualität dieses Hartz-IV-Gesetzes die Ungleichstellung unter 25-Jähriger. Wenn sie eine Arbeit ablehnen, kann sofort die gesamte Regelleistung gestrichen werden. Hiervon wird auch in Berlin rege Gebrauch gemacht und mitunter diese jungen Leute auch missverstanden, sage ich mal bewusst missverstanden, könnte man auch sagen, und neben der Regelleistung auch sofort die Kosten der Unterkunft gestrichen. Was aber zumindest, wenn die jungen Leute sich rechtzeitig melden oder eine Beratungsstelle aufsuchen können, immer noch abgewandt werden kann. Die weitere Hürde für unter 25-Jährige ist auch katastrophal. Und zwar, wenn sie einmal sozusagen ungenehmigt nach § 22 einen Mietvertrag unterschrieben haben und das Amt hat also nicht dem zugestimmt, dann können sie bis zum 25. Geburtstag von der Zahlung der Kosten der Unterkunft ausgeschlossen bleiben. Also auch hier, das passiert hier in Berlin recht häufig. Ein achter Punkt, der auch das Sondergesetz kennzeichnet, ist die Abschaffung der aufschiebenden Wirkung von Widerspruch und Klage. Das ist in anderen Sozialgesetzbereichen nicht der Fall. Des Weiteren wäre ein neunter Punkt zu sagen, dass im SGB II die Zwangsverrentung mit 63 Jahren mit monatlichen Abschlägen von 0,3% der angesammelten Rente wegen Rentenfrüheintritts durchgesetzt ist. Also das ist auch ein Punkt, der gegen das Grundgesetz verstößt.
Wir haben hier mit Anna Alex aus Berlin gesprochen, die uns geschildert hat, welche Merkmale Hartz IV und die damit verbundene Sozialgesetzgebung aufweisen. Und an dieser Ausführung schließt sich natürlich die Frage an, was tun gegen Hartz IV, was tun gegen ein Regime, das mittlerweile seit über 10 Jahren Bestand hat. Anna Alex berichtet, dass es bereits eine ganze Menge von erwerbslosen Initiativen gibt, die sich gegen Hartz IV zur Wehr setzen.
Ja, gibt es eine Menge Ansätze. Es gab sogar, kann man sagen, 2003, 2004, als das Gesetz im Entstehen war und sich am Horizont ankündigte, einen riesengroßen Aufschwung von erwerbslosen Kämpfen. Die Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen hatte damals bei sich nicht nur gewerkschaftliche Gruppen und Initiativen erfasst, sondern auch autonome Erwerbslosengruppen. Das waren ungefähr 1700 Erwerbsloseninitiativen bundesweit, also 2003 weiß ich das. Und diese Erwerbslosengruppen sind eigentlich nicht weniger geworden, sondern eher mehr, aber zeigen sich heute in einer anderen Form. Es gibt bundesweit heutzutage 800 Erwerbsloseninitiativen, also mit Räumlichkeiten, Zentrum und so weiter und vielleicht einer eingestellten Kraft, aber einer regen Selbsthilfeberatung. Aber es gibt eben darüber hinaus auch bundesweite Gruppierungen. Es gibt mehr städteübergreifende und innerstädtische Vernetzungen von erwerbslosen Personen, gerade im Bereich Hartz IV. Es gibt durch das Internet eine Menge erwerbslosen Foren, auf denen sie sich zu unterschiedlichen Fragestellungen austauschen können. Und es gibt auch eine riesengroße Anzahl von Internetseiten, auf denen Erwerbslose Wissen erfahren können, was sie zur Auseinandersetzung mit dem Jobcenter benötigen. Also da ist natürlich ganz vorn die Seite von Harald Thomé zu nennen. Aber es gibt auch www.pariser-kommune.de. Hier stehen einige Flugblätter zu speziellen Themen gegen Psychiatrisierung oder wie weiter mit dem Wohnen in Hartz IV und ähnliche Geschichten drauf. Und es gibt auch ganz viele andere Seiten zu Hartz IV gegen Hartz, was also versucht, diese Seite von sämtlichen anderen Internetseiten in nachvollziehbarer, einfacher Form Sachen aufzunehmen. Und also ich denke mal, es gibt eine Menge, um sich zu informieren. Und es gibt immer wieder, das mache ich auch, Bildungsarbeit für Menschen in Hartz IV. Also ich mache zum Beispiel jedes Jahr 2 Reihen zum Thema Wohnen und Hartz IV, wo ich natürlich auch andere Fragen anspreche, wo Leute, die Arbeitslosengeld II bekommen oder inzwischen schon die anderen Sozialleistungen kommen können, keinen Eintritt zahlen und dort eine ganze Ausbildungsreihe mitmachen können. Das gibt's eigentlich in allen Städten. Also Erwerbslosenorganisation, hast du gefragt, gut, ich sag mal, in einer gewissen Weise war das schon immer ein Thema. Es wurde auch häufig die Frage aufgeworfen, warum es keine Gesamtorganisation der Erwerbslosen gibt. Und dazu muss ich nur sagen, das war damals und ist auch heute nicht der Wunsch von Erwerbslosen, die sich meiner Beobachtung nach lieber auch regional, also dort, wo sie wohnen, organisieren, weil sie ja sich oft aus dem fußläufigen Bereich auch nicht so wegbewegen können. Deshalb waren bundesweite übergreifende Konstrukte wie Bakshi oder Runder Tisch auch irgendwann nicht mehr da. Derzeit gibt es aber eine Bundesarbeitsgemeinschaft prekäre Lebenslagen, die auch bundesweit die Möglichkeit bietet, sich zu organisieren und neben sozialrechtlichen Geschichten auch politischen Widerstand organisiert. Und es gibt natürlich das Aktionsbündnis Sozialproteste, was zu einzelnen Fragen immer politischen Widerstand und parlamentarische Intervention aufbaut. Und es gibt noch ein paar andere, natürlich Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen oder Bundeserwerbslosenausschuss von Verdi, die durchaus also politische Arbeit leisten und auch immer wieder neue Leute einbeziehen. Aber das grundlegende Problem einer ausschließlichen, sage ich jetzt mal, Organisierung ist wohl das, dass natürlich immer Menschen, die erwerbslos waren, in kleineren oder größeren Teil in Erwerbsarbeit zurückfinden und sich dann mehr oder weniger zeitlich stark für erwerbslosen Geschichten kontinuierlich über große Zeitabschnitte engagieren können. Das ist wohl das größere Problem. Mhm. Also wenn sie wieder in Erwerbsarbeit sind und dann erstmal 8 Stunden machen, vielleicht noch 3-4 Stunden fahren müssen. Dazu ist man natürlich erstmal so platt, dass man erste Dreivierteljahr einen erheblichen Erholungsbedarf hat, um sich dann wieder auch anderen Dingen zuwenden zu können.
Und ich denke, das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, verweist ja vielleicht auch darauf, dass Erwerbslose und Leute, die sich in der Lohnarbeit befinden, dass die da ein gemeinsames Interesse erkennen müssen und sozusagen diese Fragen immer auch zusammen behandelt werden. Wir ja auch andersrum sozusagen Hartz IV ja auch eine Angelegenheit ist für die Leute, die sich in Arbeit finden, weil Hartz IV ja auch einfach den Arbeitsmarkt verändert hat und das für jeden auch eine Drohung ist irgendwie.
Naja, es sind ja auch 1,7 Millionen Menschen, sogenannte Aufstocker, die ihr mickriges Gehalt, ihren mickrigen Lohn oder Honorar mit Hartz IV aufstocken müssen. Und die sind nicht immer, sag ich mal, sozusagen, wie es hier schön sprech jetzt ist, gut integriert in ihren Kollektiven. Aber es gibt eben inzwischen auch Arbeitsstätten, wie ich immer meinen Freundeskreis weiß, da kriegen alle noch Hartz IV dazu, denn die Löhne sind so niedrig, dass Menschen, die Kinder haben, eigentlich gar nicht aus diesem Hartz-IV-Bezug da rauskommen können. Ne? Beziehungsweise es wird auch, obwohl es jetzt einen Mindestlohn gibt, für den ich unter anderem auch schon seit 96 gestritten habe damals, ist der nicht für alle vorhanden, beziehungsweise wird auch immer noch, also die Leute, die zu diesem Mindestlohn arbeiten müssen, der attraktiert, dass es den eben bei 40 Stunden nicht gibt, sondern die noch 10 Stunden mehr arbeiten müssen, dass sie den haben und so. Also gibt es zu viele Ausnahmebedingungen, dass natürlich die Spannung auf dem Arbeitsmarkt erheblich nochmal ansteigt, ist klar. Unter anderem auch durch die Arbeitgeber, die sich jetzt der Flüchtlinge bemächtigen in sogenannter Schwarzarbeit, weil ich so bemerke, dass den Flüchtlingen kulturell alles Mögliche beigebracht wird und auch die Sprache natürlich. Aber darüber, welche Arbeitsgesetze hier gelten, werden sie nicht informiert. Und viele lassen die sozusagen ins offene Messer laufen, wenn die sich, also wie sie es natürlich auch verständlicherweise gerne möchten, jetzt erstmal in die Schwarzarbeit gehen. Und da sagt ihnen keiner, was das für Folgen für sie hat. Ne? Also das ist hier in Berlin zu sehen, was natürlich diese Anspannung auf dem Arbeitsmarkt natürlich auch nochmal stärker macht. Und auch Leute, die auch wenig Geld haben, gegen andere, die auch nichts haben, enorm in Stellung bringt. Also es ist schon, ja, es ist eine sehr große Unzufriedenheit hier zunehmend zu sehen.